Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder. Volker, Mensch, heute haben wir eine echte Multitasking-Expertin zu Gast. Schwester Maria Thoma Dico vom Orden der Heiligen Maria Magdalena Postel. Sie jongliert nicht nur mit Gebeten und spirituellen Impulsen, sondern schafft es dabei auch noch, Kaffeepausen in himmlische Auszeiten zu verwandeln. Freuen wir uns auf Ihre Geschichten und lassen wir uns einfach mal überraschen, ob sie uns zwischendurch einen göttlichen Witz verrät. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön, Herr Lendeckel. Ich bin gespannt und ich freue mich auf unser Gespräch.
Auch von mir ein herzliches Willkommen, Schwester. Wir steigen einfach in unser Gespräch so ein und für mich ist es eben ganz wichtig, eine gewisse Begriffserklärung zu machen. Nun wissen wir beide schon einiges, aber vielleicht der eine oder andere Hörer da draußen weiß es nicht. Für mich ist die Frage, es gibt ja verschiedene Bezeichnungen. Es gibt die Bezeichnung Schwester, es gibt die Bezeichnung Ordensfrau, oder es gibt die Bezeichnung Nonne. Was würden Sie denn bevorzugen?
Also ich bin Schwester, ich gehöre zu einem tätigen Orden und Brüder bzw. Schwestern aus tätigen Orden werden eben als Bruder so und so und Schwester so und so angeredet. Eine Nonne ist im strengen Sinn eine Schwester, die in einem eher geschlossenen Kloster lebt. Ja, in einem Kloster, was ganz stark auf das Gebet fokussiert ist. Mhm. Benediktinerinnen sind Nonnen oder Zisterzienserinnen, Helfter ist nicht so weit weg von hier. Die sind Nonnen. Ordensfrau ist der Oberbegriff, passt für alles.
Ja, danke.
Da haben wir dazugelernt. Ich hatte das so aus meiner Kindheit, dass es eher Nonne eher despektierlich war, ist es aber gar nicht, sondern ist ein Begriff für eine andere Art einer Ordensfrau.
Also natürlich brauchen manche Leute das Wort Nonne so in diesem, ja, despektierlichen oder auch nur neugierigen Sinn. Kann schon mal passieren, dass du gefragt wirst, sind sie echt? Das ist dann immer ein schöner Gesprächsanlass.
Ja, dann haben wir natürlich noch so ein paar Begrifflichkeiten vorweg zu klären. Es gibt ja die Begriffe zum Beispiel Kongregation, es gibt den Begriff Orden, es gibt den Konvent, es gibt das Kloster und es gibt die Abtei. Ist es nicht letztendlich alles das Gleiche?
Nee, ist es nicht. Aber ich glaube, wir wollen jetzt hier keinen Kirchenrechtskurs veranstalten.
Also da gehen wir also wirklich ins Kirchenrecht rein? Also so tief
zum Teil,
ist das?
Zum Teil, ja.
Okay. Ne?
Also wir sagen nicht, dass wir ein Orden sind, sondern dass wir eine Ordensgemeinschaft sind. Und der Fachbegriff, der dann auch aus dem Lateinischen kommt und gut in romanische Sprachen zu übersetzen ist, ist eben Kongregation oder Congregation ist dasselbe. So, wir sind eine Kongregation und zwar eine, die tätig ist, apostolisch tätig ist, das heißt im Sinne des Ursprungs der Kirche bei den Aposteln. Ein Orden im strengen Sinn sind die alten Ordensgemeinschaften. Benediktiner, Franziskaner, Zisterzienser und noch einige mehr. Das sind im strengen Sinn alte Orden. Aber Sie machen jetzt hier nichts falsch und niemand macht etwas falsch, wenn er das jetzt irgendwie ausdrückt.
Wahrscheinlich geht die nächste Frage dann genau in dieselbe Richtung. Oberin, Äbtissin oder Generaloberin?
Okay, also eine Äbtissin oder ein Abt, die stehen eben einem Kloster vor, wo Nonnen bzw. Mönche leben. Eine Oberin ist der traditionelle Begriff für die Leitungsverantwortlichen in Kongregationen, in Ordensgemeinschaften. Wir sagen heute in manchen Kontexten aber auch Koordinatorin oder Leiterin. Da gibt es also inzwischen auch einen breiteres Begriffsspektrum, weil diese alte Assoziation oben, unten, die passt einfach heute nicht mehr. Ja, nicht umsonst lassen wir uns Schwestern nennen. Wir haben das jetzt letztens noch diskutiert. Ich hatte eine große Gruppe von Schwestern aus allen möglichen Ländern hier in Heiligenstadt zu Gast. Wir haben ja, kommen wir vielleicht nachher drauf, genau, toll gefeiert miteinander. Und dann ging es um die ehrwürdige Mutter. Ja, gelegentlich kriege ich also noch von älteren Leuten Briefe mit der Anrede ehrwürdige Mutter.
Das hätte ja auch noch gut reingepasst, ja.
Ich denke, manchmal ist merkwürdig vielleicht der richtigere Begriff. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahrzehnten entschieden, dass wir alle Schwestern sind und haben den Begriff Mutter abgeschafft. Das geht aber zum Beispiel in anderen Kulturen nicht so einfach in die Köpfe rein. Mhm. Also meine Mitschwestern in Bolivien, die reden mich dauernd mit Madre an. Die meinen das jetzt aber auch gar nicht irgendwie altmodisch oder so, mhm. sondern in deren Kultur ist das halt so.
Okay,
habe ich mich dran gewöhnt. So, und Generaloberin, das heißt nur allgemeine Oberin, wörtlich übrigens so im Niederländischen, allgemeinen Oberste. Das heißt nur, die hat die Generalvollmacht, die Generalverantwortung, also über alles. Aber es gibt dann eben auch die Hausoberin oder und so weiter.
Okay, da haben wir jetzt schon vieles geklärt. Also wenn wir Sie jetzt im Gespräch mit Schwester anreden, wäre das absolut korrekt.
Das ist richtig.
Gegrüßet seist du, Maria, würde bei Ihnen natürlich auch perfekt passen. Aber wir verwenden Schwester.
Dankeschön, ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet.
Wir hatten in einem unserer Gespräche hier den Klaus Röhrig und der ist ja Oberster der Rittergemeinschaft, der Eichsfelder Ritterschaft und der nannte sich Primus Inter Pares, Erster untergleichen.
Ja.
Und ich glaube, das spielt genauso in Ihre Richtung.
Ja, das ist ein guter Begriff einfach für das Amtsverständnis, was wir heute pflegen wollen.
Schwester, nachdem wir ja die Begrifflichkeiten nun geklärt haben, hätten wir natürlich ein paar Fragen zu Ihrer persönlichen Vita. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen was von Ihrer Kindheit. Wann und wo ging es mit Ihnen los?
Ja, ich bin in Münster in Westfalen geboren worden, Jahrgang 1956. Wir sind 4 Kinder und ja, meine Eltern waren beide Lehrer vom Beruf. Aber wie das in der Zeit so war, meine Mutter hörte dann auf zu arbeiten, als ich geboren wurde und hat seitdem sich in vieler Weise sozial engagiert und kirchlich, aber war eben nicht mehr berufstätig. Und ich erinnere mich, dass es dann hieß, als wir noch ziemlich klein waren, mittags, ihr müsst leise sein, der Vater korrigiert. Der saß nämlich daran, die Diktate und hat die Aufsätze nachzuschauen.
Ach, richtig, korrigieren, also.
Ja, genau.
Ich war jetzt bei Rekonvaleszieren.
Nein. Also das war so die erste Vorstellung von Lehrer. Ja gut, ich denke, wir waren eine katholische Familie, aber auch mit viel Freiheit. Unsere Eltern hatten eigentlich im Studium schon eine Form von katholisch sein erlebt und gelebt, die nicht mehr so ganz stark an Traditionen gebunden waren. Ich bin aber dann auf eine katholische Mädchenschule gegangen. Das war dann sehr Tradition, weil meine Mutter war dort schon Schülerin gewesen, dann war sie Lehrerin dort, dann sind meine Schwestern und ich dort zur Schule gegangen und schließlich ist eine meiner Schwestern bis zu ihrer Verrentung auch dort als Lehrerin gewesen, also Familienschule. Nach dem Abi habe ich mich entschieden, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Ich hatte damals eigentlich schon ziemlich klar, dass ich Lehrerin werden wollte und habe dann aber mich entschieden, bewusst auch was anderes zu machen, weil ich gedacht habe, also jetzt so 4 Jahre Schule, dann Uni, dann wieder Schule, irgendwie willst du mal was anderes vom Leben sehen. Und bin im Krankenhaus gewesen, habe in der Pflege mitgeholfen im freiwilligen sozialen Jahr. Das ist für mich Zeit meines Lebens eine unheimlich wertvolle Erfahrung geworden, weil ich einfach mich nicht bange mache vor einem kranken Menschen. Ja? Ich weiß, wie ich einen Menschen anfasse oder wie ich ihm zu trinken reichen kann oder konnte auch eben manches Mal dann kranken Mitschwestern, als ich noch junge Schwester war, dann eben auch einfach ein bisschen helfen. Also ich fand das auf jeden Fall eine nützliche Erfahrung. Nach dem sozialen Jahr habe ich dann angefangen zu studieren. Und da wir 4 ungefähr gleichaltrige Kinder waren, also 4 Kinder in 5 Jahren, alle wollten studieren, hieß es erstmal, Es wird zu Hause studiert. Münster hat ja eine tolle Uni.
Ja.
Und jede von uns durfte ein Jahr woanders hin. So. Ich habe dann mich für Mathematik und Theologie entschieden und ja, hatte an diesen Fächern eben in der Schule Spaß gehabt. Ich fand das Mathestudium anfangs wahnsinnig schwer.
Das kann ich verstehen.
Die Abbrecherquote in den ersten 4 Semestern ist ja auch ganz hoch. Und dann im 5. Semester hatte ich irgendwie das Gefühl, du kapierst gar nichts mehr. Aber die Vorstellung, jetzt abbrechen und 2 Jahre umsonst gepaukt, das fand
war keine Option.
War dann auch keine Option. Und es wurde dann im Hauptstudium auch besser. Ich habe noch die schöne Erinnerung dann, es gibt doch ein Kirchenlied, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, heißt ein Vers da drin. So, und am Tag vor der Mathe-Examensprüfung bin ich also abends in die Messe gegangen und ausgerechnet dieses Lied wurde gespielt. Ich musste total lachen, weil ich das so genau meine Gefühle traf, dass ich von dem Augenblick an völlig entspannt war und fröhlich in die Prüfung gegangen ist.
Und es hat auch geklappt dann?
Ja, ja, klar hat es geklappt. Ja, ich habe mich allerdings dann schon im Studium dann immer stärker auf die Theologie auch konzentriert. Die hat mich fasziniert. Ich habe viel im Neuen Testament gemacht, viel in Dogmatik. Und auch da fällt mir gerade eine schöne Geschichte ein, auch mündliches Staatsexamen. Das ist in Deutschland so, das Lehramt Theologie steht ja unter Aufsicht des Staates, aber ja auch die Kirche. Die Kirche darf ja über die Inhalte bestimmen. Mhm. Und deshalb hat die Kirche das Recht, sich Examensprüfungen anzuhören. So, und jetzt saß also ein Kirchenvertreter hinter der Prüfungskommission. Also hier sitze ich als Prüfling, da sitzen 3 Prüfer und dahinter sitzt der von der Kirche. Und gut, ich wurde was gefragt und habe geantwortet. Und der Kirchenvertreter, der hat dann immer genickt oder die Stirn gerunzelt. Und ich wusste also immer ganz genau, wo der Weg lang geht.
Deshalb waren mir persönlich mündliche Prüfungen viel lieber als schriftliche Prüfungen, weil man an der Mimik des Prüfenden, wenn er nicht gerade ein Pokerface hatte, immer so ein bisschen ablesen konnte, ob man so auf der richtigen Spur war.
Ja, ja, genau. Naja, gut. Also ich habe mein erstes Staatsexamen gemacht. Und ich war in den Jahren eigentlich immer auch kirchlich engagiert. Habe in meiner Gemeinde Lektorendienst gemacht. Als ich dann 25 war, durfte ich auch Kommunionhelferin werden. Habe Jugendarbeit gemacht. Wir haben Ferienlager auf der Insel Ameland zum Beispiel gemacht. Oder Jugendkreuzweg an Karfreitag. Münster ist ja schön flach. Und dann hatte unsere Jugendklicke so die Gewohnheit, gut, wir gehen Karfreitag 8 Uhr den Kreuzweg und danach machen wir eine schöne Fahrradtour und um 3 Uhr sind wir dann wieder zur Liturgie da. Gut, wie bin ich drauf gekommen? Ja, ich hatte mich also kirchlich engagiert und habe eigentlich gegen Ende des Studiums dann gemerkt, ja, ich möchte Ordensschwester werden. Wusste aber eigentlich nicht, wohin. Aber der Gedanke war so lange unterschwellig mitgegangen, aber irgendwann war es dann auch klar, ich möchte als Ordensschwester mein Lehrerinnen-Dasein gestalten. Und habe dann gedacht, okay, aber weil du noch nicht weißt, wohin, muss ich jetzt ja noch das Referendariat machen, also die praktische Lehrerausbildung. Du nimmst jetzt das erste Referendariat, was du kriegst. Und das war dann in Niedersachsen, bin also dann ins Emsland gekommen zum Referendariat und habe das da abgeschlossen. Ja, und in der Zeit habe ich mich halt umgeguckt, wo kann ich denn, finde ich vielleicht eine Ordensgemeinschaft, wo ich mich passend fühle. Ja, und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, du musst jetzt mit mir ins Kloster, wir müssen das jetzt austesten. Und dann sind wir also zum Beispiel über Ostern in ein Kloster gefahren in Köln. Das war aber für mich ganz gruselig. Also sowas, nee, das wollte ich nicht. Osternachtfeier, man singt fröhlich alle. Nee, ich muss anders anfangen. An den Kartagen, Karfreitag, Karsamstag, ist es Tradition in Ordensgemeinschaften, dass wir strenges Stillschweigen einhalten. Ja? Also in den Tagen redet man also nicht miteinander, außer mal gerade ein technisch notwendiges Wort.
Okay.
So. Und das Stillschweigen endet nach meinem Gefühl und auch in meiner Gemeinschaft mit dem Osterhalleluja. Also ja. Osternacht, tüchtig Halleluja gesungen.
Orgel geht wieder los.
Genau, so. Und in der Gemeinschaft gab es dann nach der Osternacht einen schönen Kakao, schönen heißen Kakao, war auch gut. Und meine Freundin sieht auf dem Zeitboard bei den Schwestern eine Spieluhr, dreht die auf. Und die Schwestern gucken alle völlig entsetzt, wie wir das heilige Schweigen brechen können. Zwei junge Frauen, weil das endete bei denen eben erst Ostersonntagmorgen. Na gut, also ich denke, die hatten ihre Gründe und haben das vielleicht später ja auch geändert. Es waren sich ja einfach auch sehr engagierte Schwestern, aber ich habe gemerkt, das ist es nicht.
Okay. Da war aber noch nicht grundsätzlich, dass sie dann gesagt, also sie sind dran geblieben, dass sie ganz gesagt, genau. Okay, ich sag mal salopp, das ist jetzt nicht unser Verein.
Genau. Also. Ja, ganz genau so. Ich habe dann noch Orden auch angeschrieben und kriegte dann von der späteren Generaloberin, die auch hier in Heiligenstadt gelebt hat, Schwester Aloisia, die war damals in Bestwig im Sauerland verantwortlich für die jungen Schwestern und eben auch für junge Frauen, die sich fürs Ordensleben interessierten. So, ich schreibe also dann nach Bestwig, habe die Adresse bekommen durch Bekannte, habe da hingeschrieben und eine gewisse Schwester Aloisia, mir unbekannt, hat total nett geantwortet und mich eingeladen und gesagt, kommen Sie auch mal vorbei. Und verbringen Sie hier ein Wochenende und dann können wir mal ins Gespräch kommen. Ja, dann bin ich da hingefahren mit meinem Auto, komme im Bestwig da auf den Berg. Wir haben ja zwei Bergklöster, ne? Eins in Heiligenstadt und eins in Bestwig. So. Fahre da den Berg hoch und denke, was ist das denn? Dieses Kloster hat ja gar keine Mauern. Und dann habe ich im Laufe der Tage und später der nächsten Monate gemerkt, was da in der Architektur ist, dass das Kloster keine Mauern hat, das stimmt auch für die Schwestern. Die haben auch keine Mauern im Kopf. Und das hat mich dann überzeugt. Und ja, als ich das zweite Mal hingekommen bin, hatte ich eigentlich das Gefühl schon, ich komme nach Hause.
Okay, das ist ja schön. Etwas ganz anderes als bei dem Test quasi in Köln.
Ja.
Ja, Schwester, wir haben uns hier so ein paar Merkpunkte aufgeschrieben und das geht natürlich für alle Interviewpartner und da haben wir jetzt hier zum Beispiel stehen Beziehungsstatus und Kinder. Das können wir, glaube ich, bei Ihnen sein lassen, oder? Die Frage.
Natürlich habe ich mich mal als Studentin auch mal verliebt und wieder entliebt, wie das so ist. Aber also staatlich gesehen ist mein Beziehungsstatus ledig. Aber mir ist schon wichtig, dass ich in Gemeinschaft lebe und in sehr verbindlicher Gemeinschaft. Und Kinder, also wir verzichten ja auf eigene Kinder und das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, klar. Aber unsere Ordensgründerin, die hat mal gesagt, seid den Kindern wahre Mütter, denn viele von ihnen, die zwar eine leibliche Mutter haben, haben doch keine Mutter. Also sie meinte damit, die Schwestern, die Lehrerinnen sind oder Erzieherinnen, die sollen wirklich den Menschen im Blick haben. Die sollen das Kind oder den Jugendlichen sehen mit allen Bedürfnissen, ja, und nicht nur mit den Schwierigkeiten mit dem Dreisatz. Und ich habe das also in meiner Zeit als Lehrerin für mich sehr ernst genommen. Und wenn witzigerweise kommt in der katholischen Theologie, Liturgie, die Lesung, wo Jesus die Kinder zu sich kommen lässt, eigentlich immer so ungefähr im August dran, wenn das neue Schuljahr anfängt. Und das hat mich immer total bewegt. Mhm. Ja? Also wir Lehrerinnen und Schwestern als Lehrerinnen, wir ersetzen keine Eltern. Ja? Und aber so diesen Blick zu haben für die Kinder.
Also es ist jetzt wirklich schön, dass wir das nicht vorher rausgestrichen haben,
ja.
Dieses Stichwort mit Kindern.
Wir haben überlegt, ob wir es uns trauen zu fragen, das muss man schon sagen. Schwester, Sie haben eben schon auf Ihre Ordensgründerin ein bisschen Bezug genommen. Ja. Wie ist denn das überhaupt gewesen damals? Wie kommt man denn aus Frankreich nach Heiligenstadt, um dann zu sagen, ich mache hier mein Kloster?
Okay, also es gab tüchtige Eichsfelder Frauen.
Gibt es immer noch.
Gab, ja, richtig. 1:0 für Sie. So um die 1850er Jahre rum. 4 an der Zahl, die unabhängig voneinander als junge Frauen unbedingt Lehrerinnen werden wollten. Damals gab es im Eichsfeld noch keine Lehrerinnen und es gab auch noch keine strukturierte Lehrerinnenausbildung. Aber es gab schon einen aufgeschlossenen Propst oder Pfarrer und der hat ermöglicht, nach und nach diesen Frauen, die sind ein paar Jahre auseinander vom Alter, dass die bei Lorenz Kellner ins Lehrerseminar gehen konnten. Und haben da eben ihre Ausbildung als Lehrerin gemacht. Dann war das Problem, also die Eichsfelder sind ja ein bisschen als konservativ verschrien. Traditionsbewusst.
Ja, kam, kam mir auch schon zu Ohren, ja.
Damals konnten sich die Eichsfelder zum Beispiel in Worbis nicht vorstellen, dass eine Frau geeignet sein könnte, ihre Kinder zu unterrichten. Weil ein ordentlicher Lehrer, der musste mit der Rute für Recht und Ordnung im Klassenzimmer sorgen. Und das traute man Frauen einfach nicht zu. Und als diese, ich überspringe gerade mal die Ordensgründung, aber als die nach Worbis kamen und dort eine Stelle bekommen hatten, also eine hatte eine Stelle bekommen, eine kam als Hilfslehrerin mit und eine führte den Haushalt. Da wurden die äußerst unfreundlich begrüßt von der Bevölkerung. Ja, dass man ihnen nicht den Nachttopf aus dem Fenster über den Kopf geschüttet hat. Aber man gab ihnen also irgendeine runtergekommene Bleibe, wo sie wohnen sollten. Das war schon nicht so toll. Aber die haben sich dann doch in kürzester Zeit das Vertrauen einfach der Bevölkerung erworben. Wohl auch, weil damals, das wissen wir ja auch, hier auf dem Eichsfeld in diesen 1850er Jahren die Cholera so wütete. Und die, eine von denen, hatte eine Ausbildung als Krankenschwester angefangen, bevor sie Lehrerin wurde. Und die wusste, mit den Kranken umzugehen und es gelang eben, dass doch manche auch überlebt haben. Und dann ist das Vertrauen gewachsen und später war also auch zwischen den Worbischer Leuten und diesen Schwestern man, alles in Ordnung.
Hat man den Fehler eingesehen, den man zu Beginn
ja, genau. Begann. Also wir wollen das denen nicht nachtragen und den Leuten von heute schon gar nicht.
Aber das sieht man, die Eichsfelder sind lernfähig.
Ja, ganz genau. So, jetzt, wie wurden die Schwestern? Es stellte sich dann raus, dass also die 4 Frauen, die fingen an, oder es waren sogar anfangs 6, so ein gemeinsames Leben zu führen. Hier oben auf dem Berg, Haus Nummer 10, hatte eine von denen gekauft. Das hatten die so als Zentrum. Aber es zeigte sich eben, die Besoldung von Lehrerinnen war extrem schlecht. Und klar, wenn du mit mehreren zusammen bist, dann kannst du mit einem kleinen Gehalt eher wirtschaften, als wenn du alleine für dich sorgen musst. Das ist heute auch noch so. Und die wollten also gerne sich einer Ordensgemeinschaft anschließen und haben Verschiedenes versucht. 2 von denen waren in einer anderen Ordensgemeinschaft eingetreten, wurden dort krank im Noviziat in der Einführungszeit und wurden weggeschickt. Das galt damals als Zeichen, man wäre nicht berufen. Wenn man krank wird, dann muss man gehen. Dann hat der Bischof Konrad Martin, Heiligenstadt gehörte damals zu Paderborn. Der hatte schon gesagt, naja, wenn ihr keine Gemeinschaft findet, dann gebe ich euch ein Ordenskleid. Aber, und jetzt kommt Herr Höfensberg ins Spiel und Worbis nochmal. 1860 waren die Franziskaner noch in Worbis, in der St. Antoniuskirche. Ja. Ne? Und ein Pater gab diesen Lehrerinnen Exerzitien. Und die erzählten ihm, dass sie gerne sich einer Ordensgemeinschaft anschließen wollten. Und der kannte die Schwestern in Frankreich, weil nämlich er, glaube ich, ja, ich meine, er war schon mal, oder seine Mitbrüder waren in Paris. Und in Paris waren schon ein paar deutsche junge Frauen aus Westfalen in diese Gemeinschaft eingetreten. So, und irgendwie Westfalen und wie so die Beziehungen sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der gesagt, ich schreibe da mal nach Frankreich. Da gibt es einen Orden, der unterrichtet Mädchen und der wird für euch passen. Ja, und der hat dann dahin geschrieben. Mittlerweile wurde er auf den Höfensberg versetzt und hatte geschrieben, also und die Oberin, letzter Placida, hatte zurückgeschrieben, ja, das hört sich gut an, ich schicke mal ein paar Schwestern, die sollen und die Damen kennenlernen und dann gucken wir mal. Und dann kam aber irgendein anderer Pater auf die Idee, nee, nee, diese vier Frauen, die brauche ich für eine andere Ordensgemeinschaft.
Also, wurde schon drum geschachert quasi.
Ja, ja, also so mit Selbstbestimmung der Frau war es damals noch nicht so richtig. Aber die waren schon selbstbewusst. Und dann hatte dieser Pater vom Höfensberg, schrieb wieder nach Frankreich, nee, die Schwestern brauchen jetzt gar nicht kommen, das, wir haben jetzt eine andere Lösung. Und da hat der die Mutter Oberin gesagt, nee, also Schwester Placida, ihr fahrt jetzt zu ihren Mitschwestern, ist alles vorbereitet, die Postkutsche steht bereit, ihr fahrt. Es war Winter, Ankunft 24. Dezember in Geismar unterhalb des Höfensberges, weil dicken Schnee. Der Pater kriegt das mit oder die stapfen den Berg hoch, keine Ahnung. Der fällt aus allen Wolken.
Weil er sagt, hatte
ich
damit
hab doch abgeschrieben. Genau, ja. Ja. Und hat dann aber eine Kutsche besorgt oder eine Post nach Heiligenstadt. Hat also am Heiligabend abends die Schwestern hier auf dem Berg nach Heiligenstadt expediert. Die hiesigen Damen waren natürlich schon im Nachthemd. Und ja, dann wurde da geschellt, aber sie haben also die französischen Schwestern voll Freude auf. Und man hat sich dann in den Weihnachtstagen sehr schnell geeinigt, dass sie eintreten wollten. Und dann ist im Mai ist dann die Schwester Placida, die die Ordensgemeinschaft leitete, zum ersten Mal nach hier gekommen, hat die ins Postulat aufgenommen, hat mit ihnen alles abgesprochen. Und am 7. Oktober 1862 kam Schwester Placida Wiener und der Bischof Konrad Martin und dann wurde in St. Äquidien eben die erste Einkleidung gefeiert von damals vier Frauen.
Ist doch manchmal gut, wenn man sich über die Männer hinwegsetzt und einfach sagt, wir ziehen es jetzt durch.
Ja, also ich bin keine Feministin, aber ich bin einfach dankbar, dass wir in einer Zeit leben, in der die Gleichberechtigung der Frau doch immer mehr als Wert anerkannt wird und ja noch nicht überall durchgesetzt wird und ist. Und gerade in der Kirche haben wir da auch noch einiges an Nachholbedarf, aber Schrittchen für Schrittchen.
Genau, ja.
Sie hatten ja vorhin schon mal erwähnt, dass Sie jetzt ein großes Fest gefeiert haben. Mhm. 100 Jahre Heiligsprechung von Julie Postel. Ist das richtig?
Ja.
Und diese Julie Postel ist aber nicht die Schwester Placida.
Nein. Also, Julie Postel, so hieß sie als Getaufte, die hat die Ordensgemeinschaft gegründet und bei der Gründung dann den Ordensnamen Maria Magdalena angenommen. Mhm. Also Maria Magdalena Postel. Die ist fast 90 Jahre alt geworden, 1756 geboren, 1846 gestorben. Und danach wurde Schwester Placida ihre Nachfolgerin in der Ordensleitung.
Ah,
ja, das sind also zwei verschiedene Leute. Und die Maria Magdalena, die wurde dann aber nicht nur von den Schwestern, sondern auch von der Bevölkerung dort in der Normandie und in Paris und wo auch immer die Schwestern inzwischen auch sich verbreitet hatten, sehr verehrt. Und es wurde dann eben in Rom die Seligsprechung und hinterher die Heiligsprechung beantragt. Und das sind ja dann umständliche Prozesse, aber das dauerte seine Zeit. Und im Jahr 1925 ist dann Maria Magdalena Postel heilig gesprochen worden in Rom.
Ah.
Und da haben wir dann gesagt, wir wollen mal wieder was feiern. Guck mal doch mal in den Kalender, was gibt's denn? Oh ja, 100 Jahre Heiligsprechung, das wär's doch.
Das passt doch. Ja, das geht uns in der Familie genauso. Wir überlegen auch immer, wie wir feiern können. Und da wir eine relativ große Familie haben, fällt uns das gar nicht schwer, irgendein Thema zu finden oder irgendein Motto zu finden, da mal wieder schön und feiern zu können.
Oder ja. Einen Anlass erzeugen.
Ich habe immer so verstanden, dass der Ordensschwerpunkt oder der Schwerpunkt Ihres Ordens in der Mädchenbildung auch liegt.
Ja, weil Mädchen eben keine Bildungschancen hatten im 19. und auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren ja die Bildungschancen für Mädchen einfach sehr begrenzt. Und da haben die Schwestern eben gesagt, das wollen wir ausgleichen. Spätestens seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben wir natürlich gesagt, es geht jetzt nicht mehr so sehr um die Frage Bildungschancen Mädchen oder Jungen, sondern die Frage Bildungschancen für junge Menschen überhaupt. Und all unsere Schulen sind seit den 70er Jahren dann auch koedukativ. Also das sind jetzt 50 Jahre, dass also Jungs wie Mädchen
gleichberechtigt. Gleichberechtigt.
Ja.
In Heiligenstadt haben wir die Jesuiten, das Jesuitenkolleg gegründet. Und da war der Schwerpunkt natürlich auf die Jungs. Bildung der Jungs.
Ganz genau.
Und immer wenn ich Stadtführungen mache und vor dem Kloster stehe, da weise ich immer ganz besonders darauf hin, dass ich vorhin von den Jesuiten gesprochen habe, Jungenbildung, und dass hier an dieser Stelle die Mädchenbildung im besonderen Fokus steht.
Das war natürlich auch so dieses sich gegenseitig ergänzen, weil man konnte sich eben noch keine gemischten Klassen aus Jungen und Mädchen vorstellen. Mhm. Ja. Und dann braucht das quasi die einen, die sich um die Jungs kümmern, die anderen, die sich um die Mädels kümmern.
Ja, Sie sind 2015, wir haben es natürlich recherchiert, zur Generaloberin gewählt worden.
Ja.
Für mich ergeben sich da so ein paar Fragen. Für wie viele Jahre wird man denn gewählt und wer wählt überhaupt eine Generaloberin?
Okay, also die Amtszeit dauert 6 Jahre. Ich bin jetzt also in meiner zweiten Amtszeit, weil ich wiedergewählt worden bin. Die erste Amtszeit war allerdings 7,5 Jahre, weil Corona dazwischen kam und man kein Generalkapitel durchführen konnte. Also die Wahlversammlung oder die Hauptversammlung heißt Generalkapitel, schon wieder so ein Fachausdruck,
Ja. Und
besteht aus gewählten Schwestern. Also alle Schwestern wählen ihre Delegierten und diese Delegierten zusammen mit einigen Schwestern, die von Amts wegen am Kapitel teilnehmen, die sind die Wahlversammlung dann für die Generalleitung. Die wählen also die Generaloberin und ihre Ratsschwestern.
Und da sind Sie mit übergroßer Mehrheit, so steht es bei Dr. Google, gewählt worden damals.
Also die Wahlergebnisse sind geheim und
aber überwältigend steht da sogar, überwältigender Mehrheit.
Ja, keine Ahnung, woher es kommt.
Und die 1,5 Jahre, die Sie quasi durch Corona länger machen müssen, wird Ihnen von der neuen Wahlperiode abgezogen?
Wir haben dann
ist nicht wie beim TÜV, ist nicht wie beim TÜV.
Oder Untersuchungshaft.
Nee. Nee, das war ja also jetzt einfach auch offiziell verlängert, also mit Erlaubnis aus Rom. Und wir haben dann auch bewusst gesagt, nee, wir bleiben erstmal bei den 6 Jahren. Und von daher bin ich dann eben nochmal für 6 Jahre gewählt worden.
Und gibt es auch eine Maximalanzahl von Jahren, die man dem Orden vorstehen darf?
Ja, Das Kirchenrecht sagt, es muss begrenzt sein und jede Ordensgemeinschaft begrenzt es in ihrer eigenen Ordensregel. Bei uns steht 3 Amtszeiten.
Also können wir ja noch auf eine hoffen.
Das überlassen wir dann doch einfach mal dem nächsten Generalkapitel.
Hoffen.
Ja, wer weiß, was wir alles noch in Hinterhand haben.
Wie viele Mitgliederinnen hat denn Ihre Kongregation? Ich will jetzt alle Begriffe jetzt mal hier so einwerfen.
Hier kriegt gerade die Lehrerin ein paar gesträubte Nackenhaare. Es heißt das Mitglied und deshalb gibt es keine Feminin.
Hatten wir doch jetzt erst ganz genau.
Also, ja.
Aber Sie hatten ja gesagt, Sie haben Mathematiklehrerin gemacht und nicht Deutschlehrerin.
Ja, aber wenn du Rallye-Klausuren korrigierst, musst du schon auch ein bisschen Deutsch können. Und in Mathe sollen die ja auch zwischendurch noch Erklärungstexte schreiben.
Ja, und du hast dich schon in Sicherheit gewogen. Ach, Mathe kann mir nichts passieren, hau ich einfach mal was raus von wegen.
So, also dürfen Sie auch rausschneiden, diese Bemerkung?
Nein.
Also wir sind weltweit, Statistik auswendig lernen ist immer so eine Sache. Glaube nicht nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Also so 240 Schwestern, denke ich, sind wir weltweit.
Ich war nämlich jetzt irritiert, weil in der Zeitung stand, wir sind bei dem Jubiläum jetzt, wir sind 90 Ordensschwestern.
Das waren die anwesend waren.
Genau, so habe ich es auch interpretiert.
Ja,
ja, wo gibt es überall Standorte des Ordens?
Ja, wir sind ein weltweit tätiger Orden. Seit 1924 in Bolivien tätig. Da haben wir also letztes Jahr mal schön 100-Jähriges gefeiert.
Wieder ein Anlass.
Ja, war schon klasse. Dann 1937 sind wir in Brasilien angefangen. Und dann gab es lange keine Neugründungen. Und 1998 sind die ersten Schwestern nach Rumänien und die ersten Schwestern nach Mosambik gegangen. Zu eigenen Niederlassungen kam es jeweils im Jahr 2000 meine ich. Also seitdem auch Mosambik und Rumänien. Schon Anfang der 20er Jahre, glaube ich, da haben wir auch in den Niederlanden gegründet. Da gibt es jetzt noch eine kleine Gruppe von 7 Schwestern, 2 davon in der Gemeindepastoral tätig, die anderen ältere Schwestern schon. Also sind wir in Niederlanden, Deutschland, Rumänien. Die 3 Länder zusammen bilden unsere europäische Ordensprovinz. Brasilien, Bolivien jeweils eine Ordensprovinz mit jeweils rund 30 Schwestern. Und Mosambik, eine aufstrebende Region mit vielen jungen Schwestern zurzeit. 23 Schwestern mit Gelübden.
Und es gibt ja auch in Deutschland so ganz kleine Niederlassungen, wie zum Beispiel Nordkirchen. Nordkirchen, das Wort ist mir vorhin nicht eingefallen. Da lebt nämlich meine Cousine Anna Maria, die auch natürlich im Orden ist.
Ja.
Also mit dem Volker, da wir hatten beim letzten Mal einen Grafen hier sitzen, da hat er auf einmal blaues Blut, jetzt ist er, hat er Kontakte. In ihren Orden, genau. Ist unglaublich.
Ja, Schwester Anna Maria, die hat ja Erzieherin gelernt und Heilpädagogik dann, ne? Und war im heilpädagogischen Kindergarten tätig.
War in Breitenworbis, war sie, glaube
ich. Kann wohl sein, also ich kann solche Biografien nie auswendig. Und auf jeden Fall ist sie dann irgendwann eben nach Nordkirchen gekommen. Dort haben wir seit langen Jahrzehnten eine Niederlassung gehabt, aber nie eine eigene Einrichtung. Mhm. Eine große Einrichtung für Kinder mit geistiger Behinderung. Und sie hat da eben, glaube ich, den heilpädagogischen Kindergarten dann gearbeitet und ist jetzt heute immer noch dann an der Rezeption tätig, sehr integriert in die Pfarrgemeinde. Und so nah bei den Leuten sein, das ist uns einfach wichtig. Hm.
Ja, wenn die den Podcast hört, kann ich sie ja hiermit auch mal richtig herzlich grüßen. Anna-Maria, herzlichen Gruß nach Nordkirchen.
Von mir aus auch.
Jetzt hoffen wir, dass deine Cousine das entsprechende Smartphone hat.
Ja, und dann ich werde Podcast. Ich werde sie darauf hinweisen, natürlich. Ja. Ja, Schwester, es ist ja so der allgemeine Trend, dass die Kirchenbesucher abnehmen. Dass die Klöster und priesterlichen Berufe eben an, dass es an Zuwachs mangelt. Wie ist es denn bei Ihnen im Kloster, in der ganzen Kongregation?
Ja, also da müssen wir eben wirklich die Länder unterscheiden. Mhm. Ne? Hier in Europa geht es eigentlich allen, oder Westeuropa, sage ich mal, geht es so gut wie allen Ordensgemeinschaften so, dass eben es an Nachwuchs mangelt. Wir haben noch einige wenige Schwestern, die in 30er oder 40ern sind, aber haben jetzt auch schon lange keinen Eintritt mehr gehabt. In Bolivien und Brasilien haben wir immer vereinzelt junge Schwestern. Ist aber auch dort schwieriger geworden, anders als vor 20 Jahren, wo sehr, sehr viele junge Frauen eintraten, vor allen Dingen in Brasilien. In Mosambik gibt es ein großes Interesse am Ordensleben. Das wurde, unsere Niederlassung wurde, oder inzwischen haben wir 6 Konvente, wurde von Brasilien aus gegründet. 3 brasilianische Schwestern leben dort zwischen Ende 50 und Ende 70. Mhm. Und eben 20 junge Schwestern im Alter von 22 bis 35. Ne? Also das ist dann ganz anders und wir haben dort immer Novizinnen und immer Aspirantinnen, also junge Frauen, die sich interessieren. Das Ordensleben hat, glaube ich, viel Affinität mit so einer ursprünglichen Religiosität dort in Afrika und ja, die lassen sich begeistern einfach auch von dem, was Maria Magdalena Postel gewollt hat. Und da ist übrigens gerade die Förderung von Mädchen, von Frauen in der dortigen, stark patriarchalisch geprägten Gesellschaft nochmal ganz konkret auch wieder wichtig von dem Uranliegen von Maria Magdalena
Postel. Essentiell, ja.
Genau. Also unsere Schule dort ist auch koedukativ, aber also Frauenförderung ist uns wichtig. Die Analphabetenrate unter Frauen ist extrem hoch. Wir machen also Alphabetisierungskurse und so etwas, damit Frauen einfach auch eine Chance haben.
Dankeschön.
Schwester, und wie viele Schwestern sind Sie aktuell in Heiligenstadt?
Also ich glaube, wir sind so ungefähr 25, wenn man die Generalleitung mitzählt und noch die Schwestern, es gibt 3 Schwestern, die hier in Kasseler Tor noch einen eigenen Konvent haben. Ich glaube, wenn alle da sind, sind wir mit 30 im Speisesaal.
Okay. Und jetzt weltweit betrachtet, hält sich die Zahl der Schwestern oder, weil Sie sagten, in anderen Ländern gibt es Zuwachs und in Deutschland eher weniger, geht es zurück. Hält sich die Waage oder ist es rückläufig?
Nein, die Zahl der Schwestern insgesamt geht zurück. Das wird auch so bleiben, weil einfach hier in Deutschland die Altersstruktur eben so ist, dass sehr viele hochaltrige Schwestern, verdiente Schwestern leben. Und auch in Brasilien und Bolivien gibt es durchaus auch einen sehr hohen Anteil an älteren Schwestern, sodass wir insgesamt, denke ich, eine kleinere Gemeinschaft werden und einfach gut gucken, wie wir mit weniger Schwestern unsere Aufgaben so fokussieren, dass wir das Uranliegen der Gründerin ins Heute tragen.
Wenn Sie mal die Beweggründe des Eintritts in ein Kloster sehen, vielleicht nicht nur für Ihr Kloster, für Ihre Gemeinschaft, sondern so insgesamt, kann man dann sagen, die haben sich grundsätzlich geändert, die Beweggründe. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich weiß den alten Spruch, der Erste bekommt den Hof. Und der Zweite ist für den lieben Gott oder die Zweite ist für den lieben Gott. So war das früher.
Ja, und ich vermute, dass das auch für so manche meiner alten Mitschwestern also auch so gestimmt hat. Ne? Ich würde gesellschaftliche Hintergründe unterscheiden von persönlichen Beweggründen. Mhm. Gesellschaftliche Hintergründe waren hier in Deutschland, denke ich, bis in die 1920er, 30er Jahre hinein, dass Frauen alleinlebend kaum berufstätig sein konnten. Mhm. Und in der Ehe auch nicht. Ja, der Ehemann durfte ja darüber bestimmen, was die Frau tut. und da war es dann schon attraktiv, in einer Ordensgemeinschaft zu leben, wo ich Lehrerin sein kann, Krankenschwester sein kann, lernen kann, mich beruflich weiterqualifizieren kann, zur OP-Schwester oder so. Also das ist so ein gesellschaftlicher Hintergrund. Ein zweiter, den Sie andeuten, die großen Familien und diese starke Verwurzelung in vielen Gegenden im Glauben hat eben auch bewirkt, dass es einfach dann auch attraktiv war. Die persönlichen Beweggründe der Schwestern, die waren, glaube ich, genau wie heute, dass sie entweder gesagt haben, ich möchte ja mein Leben dem Nächsten widmen oder ich möchte ein stark religiöses Leben führen. Oder es gab ja auch lange Zeit so eine Missionsbegeisterung in dem Sinn, ich möchte ins Ausland gehen und dort Menschen mit Christus bekannt machen. Und ich denke, das spielt zusammen. Also der liebe Gott hat, glaube ich, keine Probleme damit, ja, gesellschaftliche Entwicklungen auch zu nutzen, um persönliche Wege zu fördern.
Ich glaube, manchmal traut man dem lieben Gott viel zu wenig zu.
Ja, genau. Also Gottvertrauen lohnt sich immer wieder zu üben.
Da sind wir jetzt bei der ganz großen Frage, wenn Sie vielleicht so in drei Sätzen, ob das überhaupt möglich ist, weiß ich gar nicht, für Sie mal definieren würden, was ist für Sie Glaube?
Also, Glaube hat für mich ganz viel zu tun mit einer persönlichen Beziehung zu Gott. Glaube heißt, Gott interessiert sich für uns und wir dürfen zu ihm in Beziehung treten. Glaube hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen darauf, dass er es gut mit mir meint und mit jedem Menschen. Und Glaube muss ich im Tun bewahrheiten. Wenn ich nur vom lieben Gott rede, aber mich nicht einsetze für andere, dann ist das nicht echt.
Und die nächste Frage, was ist für Sie Kirche?
Kirche ist für mich Gemeinschaft von glaubenden und suchenden Menschen, die miteinander unterwegs sind. Wir haben doch gerade dieses heilige Jahr Pilger der Hoffnung und das spricht mich sehr an und spricht viele sehr an. Wir sind unterwegs, wir sind miteinander unterwegs, wir sind suchend unterwegs. Und das habe ich vielleicht auch gerade mit meiner Definition von Glauben auch nicht genug herausgestellt. Man hat Gott nicht, wie man einen 100-Mark-Schein oder einen 100-Euro-Schein im Portemonnaie hat. Und er ist auch keine Versicherungspolice, sondern wir müssen Gott auch immer wieder zu entdecken suchen. Und wir dürfen ihn auch fragen. Wir Ordensleute, wir beten ja immer mit den Psalmen. Und in den Psalmen kommt wirklich das ganze Lebensspektrum vor. Ja, Verzweiflung und Freude, Begeisterung, tiefe Not, Dunkelheit, Vertrauen, alles kommt vor. Und ja, Kirche sein heißt so miteinander unterwegs sein.
Und auch mit den Unzulänglichkeiten zurechtzukommen. Ich denke da an das Buch von H.P. Kerkeling, wo er auch genau zwischen Glaube und Kirche unterscheidet und das mit einem Kino, mit einem Blockbuster-Film vergleicht. Der Glaube, das Schönste, was es für ihn gibt. Und das Kino ist für ihn die Kirche, wo der Lautsprecher knarzt und manchmal auch eine Feder aus dem Sitz hochstachselt.
Ja, okay. Ja, wenn wir ehrlich glauben, dann dürfen oder müssen wir sogar auch manchmal an der Kirche leiden. die Kirche hat, die Kirche sage ich jetzt, aber so in dem Sinn, wie wir es manchmal brauchen, hat sich Kirche durch den Missbrauchsskandal ja ganz stark unglaubwürdig gemacht. Und das ist eine Wunde, die so schnell auch nicht zuheilen wird. Und dann zu sagen, und trotzdem bleibe ich dabei, weil ich die Hoffnung habe, dass, oder auch die Erfahrung habe, dass Menschen andererseits dort auch Heilung finden können. Und das auszuhalten, dass das alles nebeneinander ist, das größte Unrecht und einfach auch ganz viel Heilung, Lebenshilfe, Freude, Gemeinschaft. Ne? Also ist manchmal schwierig auszuhalten.
Kriege ich so ein bisschen Gänsehaut jetzt, das muss ich, also muss ich gestehen. Kommen wir mal zu was Weltlichem. Es ist ja so, oder es war so, und deshalb auch die Frage an Sie, früher ist man ja in einen Orden eingetreten und, ich sag's mal ganz profan, man hat eine Kuh mitgebracht oder ein Stückchen Land. Und ist das heute noch so? Gibt es diesen Begriff Mitgift noch beim Eintritt in einen Orden?
Also erstmal wichtig, die Ordensgründerin Maria Magdalena Postel hat ausdrücklich schon in ihrer allerersten Regel, die sie entworfen hat, geschrieben, für den Eintritt zählt nur die Berufung und nicht, was eine mitbringt. Mhm. Natürlich in diesen armen Zeiten waren die Gemeinschaften darauf mit angewiesen, dass die Frauen, die eintraten, auch was mitbrachten. Aber das Uransinnen war, die Berufung nicht vom Geld abhängig zu machen. Kirchenrechtlich ist es so, dass das, was eine Schwester mitbringt und an Vermögen besitzt, dass sie das in so einer apostolisch tätigen Ordensgemeinschaft, wie wir es sind, behalten darf, aber nicht darüber verfügen darf. Das heißt, das Geld, was ich vielleicht mitgebracht habe am Anfang, das wird von der Ordensleitung verwaltet, von der Ökonomin, und darf erst nach meinem Tod, dann geht es ins Ordensvermögen über, weil das in meinem Testament so drinsteht. Ne?
Also das ist das, wo man sagt, ein Kloster bricht die Erbfolge.
Also wir machen alle ein Testament, damit es einfach klar ist.
Ja, okay.
Ja, da hast du mir jetzt, der Volker zeigt jetzt auf mich, weil wir ein Zitat haben eines Gastes, dem Klaus Röhrig, und wir fragen Sie dann nachher auch nach einer Lebensweisheit, aber das hat noch ein paar Minuten Zeit. Und er hat darauf geantwortet: Willst du Ruhe im Haus, dann mach, was deine Frau sagt. Jetzt sind Sie ja in einem Haus, wo nur Frauen sind. Wie bekommen Sie da Ruhe in den Laden?
Ach ja. Frauen sind doch manchmal ganz schön komplizierte Wesen, mit vielen zusammenleben, und dann gibt's schon auch Probleme. Aber nein, es ist einfach hilfreich, sich immer wieder zu sagen, wir haben uns einander nicht ausgesucht, sondern jede ist gekommen in dem Bewusstsein, dass sie von Gott gerufen ist. Und das heißt erstmal, ich weiß im tiefsten, ja, diese Schwester verstehe ich zwar einfach nicht, aber auch sie hat ihre Berufung. Und das führt zu so einer grundlegenden Akzeptanz. Und dann menschelt es natürlich. Mit der einen verstehst du dich besser, mit der anderen weniger. Das ist dann ganz normal menschlich. Wichtig ist auch einfach, dass man sich zusammensetzt, dass man überlegt zusammen, wie es gehen kann. Da hat sich einfach auch das Verständnis geändert, ne? Also die Oberin befiehlt und alle folgen, das ist eben so nicht mehr. Ne?
Da fällt mir ja sofort der Film ein, Sister Act.
Ja.
Oder Um Himmels Willen, Kloster Kaltental. Ja. Wie sehen Sie solche Filme?
Ach, Kloster Kaltental habe ich eine Zeit lang auch mit viel Vergnügen geguckt.
Ich auch.
Und habe dann über ja, das manchmal etwas verschrobene Gehorsamsverständnis geschmunzelt und gedacht, naja, das ist jetzt nicht so ganz die Realität. Aber da fand ich vor allen Dingen eigentlich an der Serie ja auch schön, dass eben auch wirklich fitte Schwestern mit Eigeninitiative gezeigt wurden, ne? Und oder gespielt wurden. Ne?
Ja, jetzt kommen wir quasi zu unserem Fragenkatalog. Welches Buch würden Sie nie verschenken? Und wir haben jetzt dazugelernt, gibt es zwei Sichtweisen. Einmal ein Buch, was Sie nie verschenken würden, weil es Ihnen so sehr am Herzen liegt. Oder vielleicht ein Buch, was Sie nie verschenken würden, wenn Sie ein Geschenk bräuchten und sagen, nee, das kann ich keinem zumuten.
Nehmen wir mal die erste Variante für Sie.
Die zweite finde ich gerade leichter.
Ja, okay, dann nehmen wir die zweite.
Also ich finde es völlig unpassend, irgendjemanden einen Ratgeber zu schenken darüber, sagen wir mal Zeitmanagement oder sowas,
ja? Ja, wenn Sie Musik hören, sind Sie da eher der klassische Typ oder eher der moderne Typ?
Nee, also ganz klar Klassik.
Und welcher Komponist liegt Ihnen da am meisten?
Hab ich viele. Also ich mag schon auch Romantiker, Tschaikowski oder so, aber auch Mozart oder die Bach-Oratorien zum Teil, also das ist sehr breit gestreut.
Lieber Moll oder lieber Dur?
Lieber Dur.
Ja, das, glaube ich, unterstreicht auch Ihr Gesicht gerade, dass Sie der optimistischen Tonart dem Vorzug geben.
Ja, ich finde, den Kopf hängen lassen macht doch keinen Sinn.
Nein.
Also Optimist ist ja, kann man auch oberflächlich sehen, ne? Aber mit Hoffnung vorangehen, das finde ich wichtig, ne? Und immer noch gucken, ja, auch in dieser schwierigen Weltlage. Und trotzdem, wir gehen weiter und wir hoffen auf gute Ideen und irgendwo ist er dann auch noch dabei.
Wenn Sie aus heutiger Sicht nochmal zurück auf Ihr Leben schauen, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, das hätte ich vielleicht doch noch anders gemacht?
Da fällt mir jetzt gerade nichts ein zu.
Das ist gut.
Da sind Sie die Dritte. Wir haben drei Leuten die Frage gestellt und alle drei haben eigentlich genau dieselbe Antwort gegeben. Das ist toll.
Also sagen wir mal so, ne? Im Nachhinein gab es sicher in der Schule, als ich Schulleiterin war, Probleme, die ich vielleicht ein bisschen schlauer hätte lösen können oder wo ich im Nachhinein sagen muss, oh Mensch, wenn du den oder den nochmal einbezogen hättest und gefragt hättest, wäre es vielleicht besser rumgegangen. Aber ich hadere jetzt mit keinen wichtigen Entscheidungen.
Schön. So, ne? Schön. Graf Vinzingerode hat gesagt, den einen Balken hätte er vielleicht doch lieber rot anstatt blau streichen sollen.
Ja, jetzt hätten wir gern von Ihnen entweder eine Lebensweisheit, einen Lieblingswitz.
Göttlichen Witz.
Göttlichen Witz oder ein Gedicht.
Sie können sich's aussuchen.
Also so kreativ bin ich echt nicht. Dass Sie
Aber Sie könnten uns bei einem Witz beiseite stehen. Ein Witz, den Volker immer ganz gern erzählt. Und Sie könnten da Licht ins Dunkel bringen, dass das eigentlich sachlich sogar erklärbar ist.
Na, lassen Sie mal hören.
Schwester, Sie sind, das haben wir geklärt, ne? Nonne ist etwas anderes als Schwester oder ein bisschen was anderes als Schwester. Und Volker erzählt immer den Witz, wissen Sie, was eine absolute Nonne ist? Das ist, wenn die Mutter auch schon Nonne war. Und Volker, du bist einer Schwester aufgeklärt worden.
Ich habe das im Kloster oben mal erzählt. Da frug mich dann eine Schwester, Herr Lamprecht, warum lachen Sie denn darüber? Ne? Das ist ohne weiteres möglich. Wenn eine Frau verheiratet ist, eine Tochter hat, der Mann stirbt und sie sagt, ich gehe ins Kloster.
Genau.
Und die Tochter anschließend sagt, das finde ich cool, gehe ich auch rein. Haben wir dann tatsächlich eine absolute Nonne. Wird natürlich leider immer ein bisschen anders gesehen, dieser Witz.
Dann wäre es ja auch kein Witz. Man versucht ja die Leute dann in die falsche Richtung zu locken, ja.
Also ich habe tatsächlich eine Mitschwester, die Witwe ist, ne? Und zwei Kinder und ein paar Enkelkinder hat.
Ja. Da haben wir das geklärt.
Haben wir das geklärt.
Also deren Kinder sind jetzt nicht ins Kloster gegangen, aber und bei den mittelalterlichen Ordensgründungen, da kam das, glaube ich, auch öfter vor. Von wem habe ich das denn jetzt gelesen? Weiß ich nicht mehr. Irgendeine Fürstin nach dem Tod ihres Mannes gründet die ein Kloster, geht ins Kloster und später kommen ihre Töchter nach.
Ja, die Elisabeth ist ja auch ins Kloster gegangen, nachdem ihr Mann in Kreuzzügen umgekommen ist. Und er hatte zwar keinen Nachkommen, aber letztendlich hätte das da auch sein können.
Ja, da sind wir nochmal mit richtig Wissensvermittlung hier am Ende. Aus dem Podcast werden wir da rausgehen. Ja, Schwester Maria, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Ich denke mal, unseren Hörern geht es genauso wie uns. Wir hätten nicht gedacht und nicht vermutet, dass das so unterhaltsam und so spaßig wird. Und wir leider sehen es die Hörer nicht, aber so eine strahlende Frau vor uns sitzen haben, die wir heute als Interviewpartner haben. Dafür vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Wir wünschen Ihnen und Ihren Schwestern alles Gute und dass die Mitgliederstagnation vielleicht einsetzt. Wir hoffen oder wir werden das jetzt nicht prophezeien, dass es nach oben geht, dank des Podcasts. Vielleicht müssen Sie mal anfangen mit TikTok-Videos. Das könnte ich mir bei Ihnen jedenfalls sehr gut vorstellen.
Ja, bleibt uns eigentlich nur Danke zu sagen, auch von meiner Seite und unseren Aufruf wieder zu machen. Falls jemand eine Person kennt, die auch mal hier auf diesem Stuhl sitzen sollte, wo er der Meinung ist, der hat was ganz Tolles zu sagen, der oder die hat was ganz Tolles zu sagen, uns mitzuteilen, dann lasst es uns wissen unter post@grimsbrüder.de
oder über unsere Homepage www.grimsbrüder.de.
Und einen herzlichen Gruß in die Welt des World Wide Web.
Tschüss und Dankeschön.